im Nachgang zum Osterfest, was ja eigentlich auch Auferstehungsfest heißen müsste. Kreuzigung und Auferstehung, das haben wir gefeiert zu Ostern. Im Nachgang dazu eine uns sicher recht bekannte Geschichte aufgreifen, die auch kurz nach der Auferstehung passiert ist, die aber sehr hilfreich ist, auch für uns zu verstehen, wie unser eigener Glaube angefochten ist, wie unser eigener Glaube gestärkt werden kann, wo eigentlich der Sitz des Glaubens ist, woher kommt das, wo entsteht Glaube, wie wird Glaube wachsen. Und das ist das Herz. Glauben ist Herzenssache. Ja, Glaube ist keine Kopfsache, ist erstmal eine Sache des Herzens. Und ich glaube, es gibt beides. Es gibt mal Situationen, wo unser Herz Ja sagt zu Gott, zu seinen Wegen, Ja sagt zu dem, was er mir aufgetragen hat, was er mir befohlen hat vielleicht. Obwohl auch unser Verstand manchmal Nein sagt. Und dann vertrauen wir trotzdem und wir folgen einfach dem Glauben in unserem Herzen. Aber viel schwieriger ist es, wenn es umgekehrt ist. Wenn der Verstand Ja sagt, wenn du vielleicht sogar einen überzeugen kannst, in einem Gespräch oder in einem Glaubenskurs oder wie auch immer. Es gibt auch ganz schlaue Bücher darüber, warum die Auferstehung zum Beispiel tatsächlich auch höchstwahrscheinlich rein von den Tatsachen her, von den Fakten her, passiert sein müsste, weshalb man eigentlich allen Grund dazu glauben. Einer hat das mal so schön, ich glaube, der C.S. Lewis, dann ausgedrückt, er braucht viel mehr Glauben nachher, wenn er all das nicht vor Augen hält, das leere Grab und vieles andere mehr. Die wunderbare Lüge der Wächter, die gesagt haben, während wir schliefen, ist das und das passiert. Nämlich, da haben sie den gestohlen, da kam die und der. Wir konnten einen genauen Bericht abgeben davon, was passiert ist, während sie geschlafen haben. Ich weiß nicht, wie genau, wie glaubwürdig vor Gericht deine Zeugenaussage wäre, wenn du sagst, ja, ich möchte jetzt mal eine Zeugenaussage darüber ablegen, was alles passiert ist letzte Nacht, während ich geschlafen habe. Absolut glaubwürdig, gell? Und die Juden, die Pharisäer jedenfalls und die Schriftgelehrten, die haben diese Wächter bestochen, dass sie das sagen sollten. Ja, erzähl bloß nicht das von diesem Stein und von diesem Wahnsinns-Erdbeben, von dem leeren Grab. Und erzähl lieber die Geschichte, das war das kleinere Übel für sie. Erzähl lieber dieses Märchen. Während wir schliefen, kamen die Jünger. Sie wussten auch genau, wer während sie geschlafen ist, gekommen ist. Ja? Es war nicht irgendwer, es waren die Jünger. Ja, das haben sie so im Schlaf, haben sie das so erahnt. Ja. Ja, also so in dem Stil geht das. Ja. Aber selbst wenn jetzt der Glaube vom Verstand her sozusagen aktiviert werden soll, ja, du kriegst viele Argumente und kommst zum Ergebnis, eigentlich ist es ja fast leichter an die Auferstehung zu glauben, als an das leere Grab, dass nirgendwo dieser Leichnam aufgetaucht ist, dass Hunderte bezeugt haben, ihn gesehen zu haben und so weiter, ist ja fast leichter daran zu glauben. Aber was ist, wenn der Verstand Ja sagt, aber das Herz streikt. Das Herz vermag nicht zu glauben. Ja? Manchmal möchte man vom Verstand ja auch auf Appelle oder auf irgendwelche Dinge reden, die sagen, ja, genau. Aber im Herzen, das Herz kann nicht folgen. Und das ist auch den Jüngern passiert nach der Auferstehung. Da kommt Jesus in ihre Mitte und sie haben schon den Zeugenbericht gehört von den Frauen und von einigen, die ihn schon gesehen haben. Und trotzdem waren ihre Herzen hart, steht es. Ihr weit, es waren trägen Herzens. Ja? Zu trägen Herzens. Und in Markus 16 heißt es, dass Jesus sie tadelt wegen ihres Misstrauens, wegen ihres Unglaubens. Und das passiert im Herzen. Ja? Im Hebräerbrief heißt es einmal, achtet darauf, dass wir nicht ein Herz des Unglaubens haben. Ein Herz, das im Unglauben vom lebendigen Gott abfällt, wie es in der Wüste passiert ist. Die haben die Herrlichkeit Gottes gesehen, sie haben die Zeichen und Wunder gesehen, sie sind allesamt durch das Rote Meer durchgegangen und sind erlöst worden von der Ägypter Hände, haben das mit eigenen Augen gesehen, trotzdem hatten sie ein Herz des Unglaubens. Das ist bemerkenswert. Dass man trotz Zeichen und Wundern, fragt man sich ja manchmal, ja, dass Leute gewaltige Dinge von Gott gesehen haben und trotzdem abfallen oder trotzdem weggehen, ja, weil das Herz nicht mitmacht. Also Glaube ist eine Sache, die im Herzen entsteht und auch Unglaube entsteht im Herzen. Auch Unglaube. Beides hat seinen Sitz im Herzen. Und dazu gehört diese bemerkenswerte Begebenheit, die in Lukas 24 uns wiedergegeben worden ist. Ich lese es mal hier aus einer neuen Übersetzung vor von mir. Lukas 24, Vers 13. diese Begebenheit, da geht es eigentlich letzten Endes darum, dass Jesus um das Herz seiner Jünger ringt. Wie er vielleicht auch um unser Herz ringt. Und stell dir vor, zwei von ihnen befanden sich an diesem Tag, wo er auferstanden ist, auf der Reise zu einem von Jerusalem 11 Kilometer entfernten Dorf mit Namen Emmaus. Und sie unterhielten sich ständig miteinander über all das, was sich gerade ereignet hatte. So geht's los. Die sind weggegangen. Die haben gehört, für sie irritierende, verwirrende Dinge. Ja, das Grab ist leer und dies und jenes. Und sie waren so gefangen in ihrer Enttäuschung, so betroffen und so fertig in ihrer zerstörten Hoffnung, dass sie nichts Positives mehr der Situation, auch mit den Jüngern zusammen zu sein, abgewinnen konnten. Sie wollten weg. Weg, fliehen von dem Ort der Enttäuschung. Kennt ihr manchmal Orte, die euch erinnern an Enttäuschung? Wenn ihr an einen bestimmten Ort geht, denkt ihr, da ist das und das passiert. Ja? Da möchte man nicht so gerne hin. Oder es gibt vielleicht bestimmte Menschen, von denen man enttäuscht ist. Ja? Vielleicht waren das hier zwei Jünger Jesu, die waren enttäuscht von den großen Sprüchen, die Petrus geklopft hat vor der Auferstehung. Ja, und Jesus ist der Messias und er wird das Reich Gottes hier aufrichten und es wird ganz toll werden und macht mit. Glaubt das, sie haben geglaubt, sie haben investiert, sie haben vertraut, sie haben sich reingehängt. Und jetzt diese Enttäuschung, sie wollten aber nur weg. Weg von dieser Schar, dieser durchgeknallten Jünger oder dieser irgendwie hysterischen Frauen, die da irgendwelche komischen Sachen erzählen. Das ist oft ein Grund, warum Menschen sich auch distanzieren. Ja, sie wählen aus Resignation, aus Unglauben und aus Hoffnungslosigkeit den Abstand von der Jüngerschar, wollen damit auch diese damit verbundenen schmerzhaften Erfahrungen irgendwie vergessen. Aber typisch ist das dann so, dass so zwei Enttäuschte, ja, die können sich ja nur noch gegenseitig runterziehen. Gell? Also bist du genauso enttäuscht wie ich? Ja, bei mir ist noch viel schlimmer. Hast du auch so eine schlechte Erfahrung? Oh, noch viel schlimmer. Ich erzähle mal, was ich erlebt habe. Boah, das ist aber hart. Jetzt und der eine zieht den anderen so richtig runter. Gell? Das ist quasi das Gegenteil von dem, was unter Jüngern passieren soll. Dass einer den anderen aufbaut. So ist es eigentlich gedacht, oder? Gemeinschaft ist dafür gedacht, dass einer den anderen aufbaut. Ermutigt, vielleicht auch zurechtweist. Jesus hat auch seine Jünger getadelt, warum nicht? Ja, aber immer mit diesem Grundziel der Ermutigung, des Aufbaus. Und die haben sich so richtig gegenseitig runtergezogen. Ja. Noch deprimierter. Sehr enttäuscht, sehr enttäuscht. Und das Phänomen ist, dass Jesus sie nicht mit sich allein lässt. Das ist immer das Schöne. Ja. Wenn Jesus die Jünger, die Gläubigen, nicht mit sich alleine lässt. Versteht ihr, wie ich das meine? Also, ich glaube, dass ganz viel, auch kirchlicher Betrieb, christlicher Betrieb, bleiben die Leute unter sich. Da bleiben die Christen einfach, die Leute bleiben einfach unter sich. Ja? Aber was für eine Gnade, wenn der Herr sich einmischt. So wie hier. Es passierte während ihrer Unterhaltung und Diskussion, dass er selbst, Jesus, mit ihnen mitreiste, nachdem er sich genähert hatte. Ihre Augen wurden jedoch ständig abgehalten davon, ihn genau zu sehen, ihn genau zu erkennen. Warum haben sie ihn nicht erkannt? Warum haben sie nicht sofort gewusst, oh super, überhaupt, warum ist Jesus nicht in seiner Herrlichkeit, wie auf dem Berg der Verklärung oder erschienen oder als der Auferstandene kommt von Himmel so einen halben Meter höher, vielleicht so schwebt er so herbei auf dem Weg oder es scheint ein helles Licht vor ihnen auf dem Weg und sie sehen plötzlich seine Gestalt von vorne und sind ganz begeistert und so. Hätte er doch auch machen können. Jesus ist doch alles möglich. Der ist doch durch die Türen gegangen sozusagen. Ja, also hätte er auch machen können. Die Frage ist, was würde bei dir länger, tiefer, nachhaltiger wirken als Glaubensspritze, so eine Wahnsinnserfahrung, ich habe ein gewaltiges Licht gesehen, es hat mich umgehauen, als ich in Toronto war oder als ich da und da war, es hat mich völlig vom Sockel oder vom Stuhl gehauen. Ja? Wie nachhaltig wird das sein? Und Jesus hat gesagt, es muss einen anderen Weg geben, einen nachhaltigeren Weg geben, den Glauben dieser Menschen zu stärken. Und das ist phänomenal, dass Jesus diesen Weg gewählt hat. Und das zeigt auch Verschiedenes. Das zeigt unter anderem, dass Jesus ein sehr guter Seelsorger ist. Ja, dass Jesus weiß, mit unseren Enttäuschungen, mit unseren Frustrationen, mit unseren nicht erfüllten Hoffnungen umzugehen. Und er mischt sich ein. Er geht einfach erstmal mit ihnen. Haben es gar nicht gemerkt. Ja? Wär witzig, gell? Wenn wir sprechen über Jesus und unser Glaubensleben, unsere Täuschung, und er ist plötzlich mitten dabei, wir merken es aber gar nicht. Stell dir vor, er ist da und keiner merkt es. Ja? Also, das musst du doch sofort merken, das ist doch was, ein Riesenunterschied, die Gegenwart Gottes. Ja? Aber es war ihr Glaube, es war ihr Herz, was sie abgehalten hat, ihn wahrzunehmen. Ihr Herz hat ja überhaupt nicht damit gerechnet, dass er da ist, dass er überhaupt noch lebendig ist. Ja? Wenn du gar nicht rechnest mit Jesus, wenn du einen Glauben an einen toten Jesus hast, ja, dann kann der da sein, das merkst du gar nicht, kriegst du gar nicht mit. Der ist dauernd dabei, kriegst du gar nicht mit. Ja? Das Herz hat sie davon abgehalten, ihn zu erkennen. Er mischt sich aber ein und sagt zu ihnen, was für Worte sind das denn, die ihr da miteinander wechselt, während ihr unterwegs seid? Ist das eine rhetorische Frage? Er wusste das doch. Er hat doch gewusst, was sie da geredet haben. Nein, es ist die Frage eines Seelsorgers, der dem Menschen die Möglichkeit gibt, sein Herz auszuschütten. Der ihm die Möglichkeit gibt, sich zu erklären, das zu benennen. Das Kind beim Namen zu nennen, das loszuwerden, das rauszulassen, das einmal auszusprechen. Und sie machten verstimmt Halt, sie hielten auf diesem Weg an. Und jetzt so diese Nachdenklichkeit von diesem Kleopas heißt er, da sagte einer von ihnen mit Namen Kleopas in seiner Antwort zu ihm, wohnst du etwa als einziger Fremder in Jerusalem und weißt nicht über die in diesen Tagen darin geschehenen Dinge Bescheid? Und er sagte ihnen, was für welche? Das wüsste er es nicht. Aber es ist nicht rhetorisch gemeint, sondern er möchte es von Ihnen wissen. Wie ist das für dich gewesen? Natürlich weiß Jesus, was passiert ist in Jerusalem. Er war ja dabei. Er war ja die Hauptperson. Ja? Aber er fragt, um zu hören, wie ist das aus deiner Wahrnehmung? Ja? Toll. Ja? Wie Jesus, das ist der Grund, warum wir beten. Ja? Ein Grund, warum wir beten sollen. Warum wir ihm unser Herz ausschütten sollen. Ja? Mit unseren Enttäuschungen gehen wir wie oft in erster Linie zu Menschen. Ja? Wir gehen dann zu irgendjemand und ach, den muss man anrufen, der ist genauso frustriert wie ich, vielleicht sogar von derselben Person oder von derselben Situation. Und dann, wie gesagt, ziehen wir uns gegenseitig runter und lecken unsere Wunden und bemitleiden uns gegenseitig. Ja? Aber wie kostbar, wenn man seine Enttäuschungen auch Gott bringen kann, wenn man mit Gott darüber reden kann. Manche haben das Gefühl, sie dürfen Gott nur im Lobpreis begegnen, mit wie wir es eben auch getan haben, mit euphorischen und hingegebenen Gesängen. Und dann gibt es mal Alltagssituationen, wo wir dann doch sehr enttäuscht sind. Gott, wo warst du da? Gott, warum hat das nicht geklappt? Warum hast du mich gegen die Wand rennen lassen? So kommt es mir vor. Es war wahrscheinlich so, aber so kommt es mir vor, so habe ich das erlebt. Warum bin ich hier ins Leere gefallen? Warum hast du mich fallen lassen? Warum ist das und das schiefgegangen in meinem Leben? Ja, und ich habe doch darüber gebetet und warum ist meine Hoffnung so dann enttäuscht worden, zustanden geworden. Und das ist ganz kostbar, wenn man sich mit solchen Dingen an Gott wenden kann. Wenn man sich damit an Gott wenden kann. Ihm nicht misstrauisch entgegnet und sich nicht ungläubig von ihm abwendet, sondern in seine Arme läuft. Gott, ich verstehe das nicht, aber ich komme zu dir. Davon sind die Psalmen voll. Deswegen sind die 150 Psalmen das Gebetbuch Israels, ja, das Gebetbuch des Judentums, wo alle Facetten drin sind. Freude, euphorische, Jubel, Lobpreis, alles drin, aber auch Enttäuschungen, auch fast Anklage, Vorwürfe gegen Gott, Fragen an Gott, Enttäuschungen der Seele und Verarbeitungsprozesse, alles aber mit Gott. Das ist das Geheimnis des israelischen Gebetes, dass sie alles, was sie erleben, mit Gott erleben. Und da können wir noch einiges daran entdecken. Jetzt beschreiben sie das hier im Vers 19. Ja, das um den Nazarener Jesus herum, der ein Mann war, der sich Gott und dem ganzen Bundesvolk gegenüber als durch Tat und Rede einflussreicher Prophet erwiesen hat. Prophet. Also ein bisschen runtergeholt, ja. Also vorher war er noch der Messias, ja. Also beim Einzug in Jerusalem, da war noch die ganze Jüngerschar, die haben ihm zugejubelt, Hosanna, den Sohn Davids und der da kommt und das ist da so ein Messias-Ruf gewesen und wie ein König haben sie ihn empfangen. So im Rückblick ist Jesus irgendwie nur noch ein Prophet. Ja. Da ist schon einiges sozusagen abgespeckt sozusagen von dem Glauben, den sie mal hatten, von der Erwartung, die sie mal hatten an das, was Jesus sein sollte. Nur der Prophet, der hätte uns nicht die Sünden weggenommen. Ja? Wie Promis vorhin sagte, es ist vollbracht. Heißt, der Messias musste sein Opfer bringen. Irgendein Prophet hätte das nie machen können. Er hat für unsere Sünden bezahlt und wir haben nicht einen Propheten bei Gott als Fürsprecher, sondern den Sohn Gottes. Und er sitzt zur Rechten Gottes, hat dort Platz genommen und seine Feinde werden zum Schemel seiner Füße gemacht. Das ist mehr als ein Prophet. Aber so ist es oft mit unserem Glauben, dass er plötzlich dann so klein wird, so gering wird, so, ja, dann backen wir kleine Brötchen und werden dann ganz zaghaft. Und dann, wie die führenden Priester und unsere Fürsten ihn für ein Todesurteil ausgeliefert und ans Kreuz gebracht haben. Vers 21, Das ist eine bemerkenswerte Formulierung, auch gerade wenn man sie im Griechischen mal liest. Wir hatten unsererseits die Hoffnung, dass er derjenige ist, der beabsichtigt, Israel loszukaufen. Wir hatten die Hoffnung. Da steht so ein Imperfekt im Griechischen, was einen abgeschlossenen Zustand in der Vergangenheit darstellt. Also zum Beispiel, ich wohnte früher mal in Frankfurt am Main. Es war früher mal, ist nicht mehr aktuell, ein Zustand in der Vergangenheit. So wird das Präteritum auch im Deutschen ja verwendet, im Imperfekt im Griechischen auch. Erzählform ist was anderes im Griechischen, hier den ganzen Text über. Plötzlich hier dieses Imperfekt, wir hatten geglaubt. Also es ist vorbei, passé. Wir haben die Hoffnung nicht mehr. Nicht wir haben angefangen zu hoffen und wir wissen nicht so ganz, ob es passieren wird, sondern die Hoffnung ist abgelöst. Ich habe die Hoffnung begraben. Ich habe die Hoffnung aufgegeben. Ist immer interessant eigentlich, wann wir die Hoffnung aufgeben, an welchem Punkt. Wann sind wir an einem Punkt, du hoffst auf eine bestimmte Sache in deinem Leben, was Irdisches, was Geistiges, was Menschliches, was Finanzielles, was Materielles, ich weiß es nicht. Du hast irgendeine Hoffnung und interessant ist immer, wenn jemand die Hoffnung aufgibt, an welchem Punkt tut er das? Ja, das ist so das menschliche Ermessen, dass man sagt, ich glaube, jetzt ist es vorbei. Ja? Und das Irre ist, das ist jetzt gerade der dümmste und falscheste Augenblick gewesen, angesichts der Auferstehung die Hoffnung zu begraben. Ja, also Jesus wurde begraben, dann haben wir gesagt, ja, dann begraben wir die Hoffnung. Ja? Und dann hören sie jetzt schon von dem leeren Grab, sie hören von den Frauen, die ihn gesehen haben, Jesus ist neben ihnen, geht mit ihnen und sie sagen, ja, jetzt die Hoffnung ist vor allem zu Ende. Ja? Also eigentlich passt nicht, gell? Ist anachronistisch. Der Todpunkt, also der Tiefpunkt sozusagen, war schon überschritten. Der Todpunkt, der war vielleicht am Samstagabend, am Karfreitagabend oder so. Das war der eigentliche Todpunkt im wahrsten Sinne des Wortes. Aber dann kam die Auferstehung. Das ist ja das Irre, das wirklich Faszinierende am Evangelium. Es gibt ja immer noch ein Leben nach dem Tod. Wenn ich nur glaube an das Leben vor dem Tod, an meine Hoffnungen vor dem Tod, an meine Erwartungen, die bis zum Tod reichen, bis zu irgendeinem Todpunkt, ja, dann ist das noch kein christlicher Glaube. Evangeliumsgemäßer Glaube ist der Glaube, der auch nach dem Tod glaubt. Der Glaube nach dem Tod. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Ja? Und so eine Hoffnung, die kann sterben, die kann aber auch wieder auferstehen. Und sie hatten geglaubt. Sie hatten geglaubt. Ja? Also sie haben die Hoffnung begraben, obwohl der Grund zur Freude, zur Hoffnung, zum Sehen des Erhofften ja schon längst da war. Aber ihre Hoffnung richtete sich auf den falschen Augenblick. Auf den falschen Zeitpunkt. Das ist oft unser Problem. Ja? Wir sagen, bis morgen Mittag muss ich diesen Vertrag unterschreiben oder bis nächste Woche da, bis dahin kann ich warten. Und dann gebe ich die Hoffnung auf. Oder dann mache ich das. Also wir teilen uns das ein. Sie haben mit dem falschen Zeitpunkt gerechnet, wann etwas passieren soll. Ein Problem. Und in der falschen Erwartung, was konkret zu passieren hat. Ja, sie hatten die Vorstellung, dass jetzt schon das Reich Israel sichtbar, also das, was wir das tausendjährige Reich nennen, die Herrschaft des Messias, dass sie jetzt sichtbar kommen müsste, gemäß der Schrift. Wenn du die Propheten liest, ich weiß nicht, wie viele Hunderte von Prophetien es im Alten Testament gibt, was sie ja gelesen haben, die Schrift, ja, über das tausendjährige Reich, über die Herrschaft des Messias, berechtigte Erwartung, berechtigte Hoffnung, ja, und sie verbanden das mit dem ersten Kommen des Messias, mit dem ersten Kommen Jesu. Wir sind inzwischen viel schlauer, sozusagen, im Nachgang, und wissen, ach so, der Herr kommt ja wieder, und dann richtet er erst sein Reich für Israel und sein Friedensreich auf, an dem wir auch teilhaben werden, ja. Aber das wussten die damals nicht. Also war die Hoffnung an die Person gebunden mit einer ganz bestimmten konkreten Erwartung, so muss das aussehen. Und diese Festlegung, ja, die wir haben, Gott hat mir eine Verheißung gegeben für das und das und das muss jetzt so und so aussehen. So und so muss das jetzt in Erfüllung gehen. Und dieses so und so, das kannst du manchmal in der Fallverlaufung und das kannst du dir manchmal abschminken. Aber die Hoffnung an die Person Jesu und die Hoffnung an die Verheißung, die ist deswegen ja nicht hinfällig. Versteht ihr den Unterschied? Sie hatten Recht darin, dass sie auf Jesus ihre Hoffnung gesetzt haben, dass sie erkannten, er ist der Messias und er wird das Reich Gottes aufrichten und so weiter und so fort. Also diese Hoffnung an seine Person war berechtigt und auch an das Königreich Gottes. Aber das eine ist das, was Gott jetzt getan hat, das andere will er vielleicht viel, viel später tun. Ja? Und mit der Zeit haben wir es schon oft verschätzt. Auch große Propheten, die haben es schon oft verschätzt. Ja, gerade wenn es um Zeit ging. Ja, nächstes Jahr passiert das und das. Nächstes Jahr kommt diese Erweckung oder jenes passiert. Ja, wo ich mir zusammenzucke, oh, wenn sie jetzt sich auf die Zeit festlegen. Da kann es ja Widerstände geben in der unsichtbaren Welt. Ne? Da kann es Unglauben geben, da kann es alles Mögliche passieren. Der Inhalt der Prophetie ist vielleicht richtig, aber diese zeitliche Festlegung, da kann man sich vertun. Das war das Problem hier auch bei diesen Jüngern. Die haben das, was berechtigte Hoffnung war, das Reich Gottes, sichtbar hier auf Erden, das haben sie vorverlegt. Ja, und dadurch sind sie so heftig auf den Boden aufgeprallt und so heftig enttäuscht worden. Es ist dann alles nichts passiert. So, und jetzt ist eigentlich, wie gesagt, schon der Wendepunkt schon längst eingetreten. Sie sind enttäuscht. Wir hatten die Hoffnung, Vers 21, dass er beabsichtigt, Israel loszukaufen. Stattdessen bringt man jetzt auch noch den dritten Tag zu, seitdem das passiert ist. Und über all das hinaus haben uns außerdem noch etliche Frauen aus unserem Bereich in Erstaunen versetzt, die früh morgens am Grab eintrafen und weil sie den Leichnam nicht vorfanden, mit der Behauptung zurückkamen, gerade sogar eine Erscheinung von Boten gehabt zu haben, die verkündeten, dass er am Leben sei. Und so gingen manche von uns unseren Leuten zum Grab hin und fanden es auf dieselbe Weise vor, wie die Frauen es auch erzählt hatten. Ihn fanden sie jedoch nicht. War ja auch klar, was das für verrückt ist. Die waren aber schon negativ programmiert. Wenn du schon in deinem Herzen, also glaubenstechnisch, negativ programmiert bist, dann kann, egal was jetzt kommt, eine schlechte Botschaft, ja, habe ich sofort gewusst. Eine gute Botschaft, ach, die Verrückten. Verstehst du? Die kommen da aus dieser Nummer gar nicht mehr raus. Die sind negativ programmiert. Das ist das Schlimme daran. Wenn unser Glauben im Herzen so eine negative Festlegung hat, so ein Unglauben im Herzen, ja, dann kann sogar die frohe Botschaft, das Grab ist leer, es müsste normalerweise Hoffnung aufkommen lassen. Der Johannes lief mit Petrus zum Grab, guckte hinein und er fasste Vertrauen. Da steht, und er glaubte. Er hat ihn nicht gesehen, aber es war für ihn ein positiver Auslöser, weil er eine positive Erwartung hatte. Jesus, das kann doch nicht alles gewesen sein. Da muss noch was kommen. Und das hat in ihm eher Hoffnung geweckt. Den Ungläubigen, ach, das ist irgendwas Verrücktes, was ist das jetzt schon wieder, was soll denn das jetzt? Den irritiert das noch zusätzlich. Also über all den Ärger, den sie schon hatten, kommt jetzt noch irgendwo noch von diesen verrückten Frauen noch mit diesem leeren Grabgeschichte. Und irgendeinen Boten haben sie gesehen, ach, bleib mir doch damit fern. Obwohl das ja eigentlich der Anlass dazu wäre, dass Hoffnung wieder keimt, dass Glauben wieder wächst. Versteht ihr? Das ist so verrückt. Wenn im Herzen eine negative Festigung da ist, kommst du so ohne weiteres dann nicht mehr raus, selbst in der besten Botschaft sozusagen nicht mehr. Und jetzt schaltet sich Jesus ein, das ist immer der wichtigste Augenblick, dass Jesus in unserem Leben selbst zu Wort kommt. Und er selbst sagte zu ihnen, ihr Unverständigen und im Herzen Schwerfälligen in Bezug auf Glauben. Im Herzen Schwerfälligen. Im Hinblick auf alles, was die Propheten verkündet haben. War es etwa nicht nötig, dass der Messias dies erleidet und so in den Herrlichkeitsglanz für ihn hineingelangt? Und so beginnend von Mose und all den Propheten interpretierte er ihnen an all den Schriftstellen das ihn selbst Betreffende. Wow, das ist toll, oder? Wenn Jesus über sich selbst spricht anhand der Schrift, das finde ich toll. Das ist toll. Wenn du anhand der Schrift, ach, dieses schwarze Buch, ja, wo haben wir es? Anhand der Schrift plötzlich Jesus zu Wort kommen siehst. So ist eigentlich Bibellesen gedacht. Ja? So eigentlich, dass Gott selbst zu Wort kommt. Jesus selbst zu Wort kommt. Ja? Und Jesus hat gewusst, die beste Therapie für diese Jünger ist nicht ein gewaltiges Licht vom Himmel, irgendeine schockartige Vision und irgendein Erlebnis, wo sie auf den Boden fallen für 3 Minuten und nachher wieder aufstehen, nicht wissen, was da passiert ist. Ja, sondern sie müssen anhand der Schrift überführt werden, damit ihr Glaube wieder keimen kann, ihr Glaube wieder Wurzeln schlagen kann. Und er zeigt es ihnen anhand der Schrift. Ihr habt nicht an das Falsche geglaubt. Es ist richtig, an das Reich Israel zu glauben, also auch auf die Aufrichtung des Königreiches Gottes. Das ist alles richtig, aber ihr habt was vergessen. Komm, und jetzt nicht, er begründet das nicht aus der Erfahrung, guck mal, wir haben auch das erlebt und das haben wir erlebt und der hat das erlebt und der hat das erlebt, sondern er begründet es an der Schrift, weil er weiß, dass das mehr hält. Ja? Es ist total ermutigend, manchmal tolle Erfahrungen zu hören, Zeugnisse von Leuten, die dies und jenes und alles Mögliche erlebt haben. Es ist wirklich ermutigend. Aber manchmal macht das vor unserem eigenen Glauben, in unserem eigenen Herzen halt. Ja? Dass man sagt, ja, für die anderen ist das, oder die machen die Erfahrung und so weiter. Und was bringt den Glauben unser eigenes Herz wieder nach oben? Die Schrift ist gewaltig. Anhand der Schrift erklärt er ihnen an den Propheten, guck mal, Jesaja 53, Jesaja 40 und so weiter und so fort, ja, bei Jeremia und so weiter, das gehört mit zum Programm, der leidende Gottesknecht. Der Messias ist, bevor er in seine Herrlichkeit eingeht und bevor er das Reich Gottes aufrichtet auf Erden, er ist der leidende Gottesknecht. Und er tut das aus dem und dem Grund. Und der Herr wird aber nicht zulassen, dass der sein Heiliger Verwesung sieht. Und so weiter. Und also er erklärt es auch an der Schrift. Und dann wird wieder ein Schuh draus, sagt man. Da wird wieder daraus eine runde Sache. Ich habe nicht an das Falsche geglaubt. Ja? Manche, die wollen dann die ganze Bibel wegschmeißen. Nur weil ihre spezielle Glaubenstheologie nicht funktioniert hat. Oder ihre Wohlstandstheologie hat nicht funktioniert. Oder dieses und jenes hat einfach nicht irgendeine bestimmte Lehrschiene, hat nicht so funktioniert, wie sie sich das erhofft haben. Und dann schmeißen sie alles weg. Ja? Weil die Heilung für einen Mitmenschen, für den sie gebetet haben, ist nicht eingetreten. Schmeißen sie die ganze Bibel weg. Ja? Dabei steht in der Bibel ja noch mehr als nur das Wort über Heilung. Gibt es noch ein paar andere Seiten. Ja? Und erstmal ist das eine schwarze Tuscherschwärze sozusagen, ja? Sind das erstmal nur Buchstaben, ja? Aber wenn wir das erleben, dass der Herr uns die Schrift öffnet, er interpretierte ihnen die Schrift, das ist gewaltig. Er schlug sozusagen die Schrift im Geiste mit ihnen auf, ging das durch, er konnte darauf Bezug nehmen, ja? Das ist natürlich auch interessant. Er hat sie erinnert anhand der Schrift an Dinge, die sie schon wussten, ja? Ja, der Heilige Geist, der spricht zu mir. Ja? Aber der Heilige Geist erinnert uns oft an die Worte, die Jesus gesagt hat. Ich werde den Tröster senden, sagt Jesus in Johannes 16. Ja? Und er wird euch an die ganze Wahrheit führen und er wird euch erinnern an das, was ich zu euch gesagt habe. Wie erinnert er uns an das, was er gesagt hat? Ich war ja nicht dabei. Ja? Also die 12 Jünger, die da jetzt mit ihm bei diesen Abschiedsreden von Jesus, die haben ja seine Reden gehört, seine Gleichnisse, seine Reden gegen die Pharisäer, seine Reden, seine Begegnungen, seine Worte. Sie haben das ja alles gehört. Ja? Und die konnten vom Heiligen Geist erinnert werden an das, was Jesus gesagt hat. Wie können wir denn erinnert werden an das, was Jesus gesagt hat? Erinnert werden. Er hat ja gar nicht zu mir gesprochen. Doch, in der Bibel. Durch die Bibel. Ich habe ja in der Bibel zuverlässige Zeugnisse seiner Reden. Im Johannesevangelium, im Matthäusevangelium, Markus, Lukas, ja, und sogar noch in der Apostelgeschichte gibt es ein paar Worte, die von Jesus überliefert sind, die sonst nirgendwo stehen. Und wenn ich die kenne, wenn ich diese Worte kenne, kann mich auch der Heilige Geist daran erinnern. Also der Heilige Geist kann mich immer an die Sachen erinnern, die schon mal bei mir angekommen sind. Versteht ihr? Ja? Also wir haben verabredet, morgen machen wir das und das. Meine Frau erinnert mich dran, weil wir schon mal vorher darüber gesprochen haben. Die kann mich nicht an was erinnern, was nie passiert ist. Ja? Und so soll das Wort Gottes in unserem Leben eine glaubensstärkende Grundlage sein dafür, dass der Heilige Geist uns Dinge hervorholen kann, hervorrufen kann, in Erinnerung bringen kann. Das habe ich doch gesagt. Und das ist kostbar, plötzlich von ihm selbst diese Dinge aufgeschlossen zu bekommen. Aber da müssen wir auch mal in der Bibel lesen. Ja? Ich weiß nicht, also Jesus hat hier, was hat er mit denen durchgegangen? Er begann von Mose, Mose ist ja dann, da hast du doch ziemlich zäh, also das Alte Testament da so, gell? Und von all den Propheten, alle Propheten, ach du mein Gott, ich kenne die gar nicht alle. Ja? Wie heißen die da? Habakuk? Oder wie? Wir schlagen alle mal sofort Habakuk. Machen wir mal einen Bibelsuchwettbewerb auf meiner Gemeindefreizeit. So einen kleinen Bibelsuchwettbewerb. Wer am schnellsten Prophet Habakuk findet. Oder so als Bibelstelle, das hat man früher mit Kindern gemacht, mit der Jungschar. Wer hat als erstes Joel 2, Vers 14 oder so. Ja? Wenn man das mit Erwachsenen machen würde, ich glaube, da würde es in etlichen freien Gemeinden, die ja angeblich so an das Wort Gottes und an die Bibel glauben, an alles, was da drin steht, glauben wir alle, da würden aber einige alt aussehen. Ja? Von all den Propheten. So, was habe ich denn mit dem Alten Testament noch zu tun? Ja? Ist doch Schnee von gestern. Ist doch alles für Israel. Ich weiß nicht, wir sind doch raus aus dem Gesetz oder wie hieß das? Ja, also wenn, dann lese ich so ein bisschen im Neuen Testament so häppchenweise, so losungsartig. Oder hier mal einen kleinen Snack, so Fastfood, geistlichen Fastfood. Hier mal ein bisschen, da ein wenig, hier ein wenig. Da mal ein Verschen rausgerissen aus dem Zusammenhang und da mal ein bisschen reingestöbert. Ja. Aber sonst, der Weg war dann noch, wie weit war der? 11 Kilometer. Wie viele Kapitel kann man in 11 Kilometern durchgehen? Also er ist ja dann ziemlich bald schon bei ihnen dazugestoßen. Hat er so einiges mit ihnen durchgegangen. Von all den Propheten. Ja. Wow, Zephania 2, Zephania 3. Oh, wow, wow. Heieiei, da können wir aber echt nicht schützen. Ja. Also es scheint ja eine ziemlich langweilige Bibelstunde gewesen zu sein. Aber nachher klingt es anders. Nämlich Vers 32 sagen sie, ich springe jetzt mal, mal runter, war unser Herz nicht dabei zu brennen, brannte nicht unser Herz, als er auf dem Weg mit uns redete und uns die Schriften erschlossen hat. Dadurch ist ihr Herz wieder in Schwung gekommen. Ihr Glaube. Durch die Schrift. Durch die Schrift. Also, ich kann das nur für mich sagen, also 1972 habe ich mich so bewusst dieses ausgeliefert und die Wiedergeburt erlebt. Ja. Das, was mehr trägt, unterm Strich, ich habe so einige Erfahrungen gemacht. Auch ich habe, was weiß ich, Dämonenvertreibung gesehen, Heilungen verschiedenster Art und habe schon einiges gesehen in meinem Leben. Aber das, was unterm Strich wirklich durchträgt, ist die Schrift. Muss ich wirklich sagen. Was also an meinem, wo mein Glaube nicht dran Schiffbruch leidet. An wie vielen einzelnen Wegen und einzelnen Erwartungen und einzelnen Hoffnungen bin ich enttäuscht worden und so weiter. Aber die Schrift hat noch nie versagt. Ja? Ich habe nur manches falsch verstanden oder falsch interpretiert. Aber sobald der Herr mir die Schrift aufgeschlossen hat, ja, dann brennt mein Herz, dann merke ich wieder, boah, doch, das ist richtig. Das ist richtig, weiter an ihn zu glauben. Es ist richtig, am Ball zu bleiben. Ja? Es ist richtig, mit ihm verbunden zu bleiben. Doch das stimmt, du hast dich da zwar getäuscht in dieser Hinsicht, da hast du es ein bisschen überzogen, da warst du ein bisschen extrem oder da war deine Erwartung auf den falschen Zeitpunkt gerichtet. Aber die Verheißungen Gottes sind Ja und Amen. Stimmt das? Ja? Die Worte Gottes sind untrüglich, sind siebenfach durchläutert. Sie sind vollkommen, Gottes Wege sind vollkommen. Und wenn ich die Bibel studiere und wenn ich in der Schrift studiere, dann wird mein Herz warm. Ja, dann brennt mein Herz. Dann habe ich, boah, ja doch, das ist mein Gott, das ist mein Erlöser. Und an den glaube ich. Ich weiß, woran ich glaube. Ich glaube nicht an irgendeine Vision, an irgendeine Erfahrung oder an irgendeine Fiktion auch. Ja, ich glaube an das, was geschrieben steht. Und Jesus wusste, warum er diesen Glauben an die Schrift in ihnen neu erwecken musste. Ja, wie gesagt, er hätte sich ja auch irgendwie mit einer gewaltigen, übernatürlichen Erfahrung ihnen zeigen können und aller Unglaube wäre weg. Nein, das hätte nicht lang genug vorgehalten. Die waren so tief enttäuscht, sie mussten von tiefem Herzen wieder aufgebaut werden. Brannte nicht unser Herz? Wann hat dein Herz das letzte Mal gebrannt, als du die Bibel aufgeschlagen hast? Ich meine, das fängt gar nicht an zu brennen, wenn du nur 2 Minuten mal reinguckst, kurz, also das ist auch nicht falsch, ne? Weil manchmal geht es da nicht anders, gell? Aber da ist ja gar keine Zeit, dass es überhaupt losgeht zu brennen. Ja. So schnell kommt ein Feuer nicht zustande. Oder so eine Glut. Ja. Guck mal, da ist der glimmende Docht des Glaubens. Ja. So im Herzen, so, das ist schon so auf der Kippe. Kann ausgehen, könnte ausgehen, der glimmende Docht. Ja. Und Jesus will den wieder anfachen. Und er macht das durch ein verlässliches Wort Gottes, durch sein heiliges Wort, ja, was in Ewigkeit besteht. Das schon lange, bevor es Gemeinden gab, lange, sogar bevor es Israel gab. Das Wort Gottes ist schon, boah, ist ewig. Das Wort Gottes ist ewig. Und das hat Bestand. Das hält durch. Auch unsere Enttäuschung, unsere Auf und Abs und so weiter, das hält durch. Das Wort Gottes ist beständig, resistent. Ja? Und deswegen kann es auch unseren Glauben wieder entfachen. Auch den glimmenden Docht. Ja, da, wo noch was ist, da ist noch was. Und dann kommt das entfachende Feuer des Wortes Gottes dazu. Und dann verbindet sich das im Herzen mit Glauben. Mit Glauben. Ist natürlich eine Entscheidungssache. Man muss sich auch dafür entscheiden. Aber es verbindet sich mit dem Glauben. Eine reine Erscheinung, glaube ich, hätte auf die Dauer nicht ausgereicht. Aber etwas Letztes, was ja hier dann auch noch erwähnt wird, ist, dass sie sich näherten jetzt diesem Dorf Emmaus, Vers 28. Dahin waren sie ja auf der Reise. Und er gab sich den Anschein, weiterzugehen. Und so drängten sie ihn immer wieder mit den Worten, verweile doch mitten unter uns, weil es gegen Abend und der Tag schon zur Neige gegangen ist. Also er möchte auch gebeten werden. Ganz interessant. Ja? Er machte so Anstalten, weiterzugehen. Ja? Und er möchte gebeten werden, Herr, bleibe bei uns. Herr, bleib doch bei uns. Ja? Auch wenn wir mit ihm verbunden sind, dass er möchte gebeten werden, wie viel er möchte sehen, wie viel ist dir das wichtig, wie viel bedeutet dir das, die Gegenwart, seine Gegenwart in deinem Leben, auch wenn du mit ihm Gemeinschaft hast. Und so kehrte er ein, um in ihrer Umgebung zu bleiben. Und während er sich mit ihnen zu Tisch legte, kam es dazu, dass er nach dem Aufnehmen Segen über das Brot aussprach und es ihnen hinhielt, nachdem er es gebrochen hatte. Jetzt kommt diese Geste. Und da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn eindeutig. Und da wurde er gleichzeitig unsichtbar und von ihnen getrennt. Und dann sagten sie das, war unser Herz nicht dabei zu brennen, als er auf dem Weg mit uns redete und uns die Schriften erschlossen hat. Dann haben sie ihn erkannt. Ja. Und so ist auch das Abendmahl, was wir auch gleich wieder feiern werden, eine Gedächtnisstütze, eine Erinnerung, dass wir ihn erkennen. Wir erkennen ihn am Brotbrechen, wir erkennen ihn daran, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Dass er ein Ganzopfer dargegeben hat und sich für uns am Kreuz wie ein Opferlamm schlachten ließ. Und daran haben sie ihn erkannt. Interessant, sie haben ihn an dem Brotbrechen erkannt und das Herz brannte wegen dem Öffnen der Schrift. Das ist interessant, gell? Nachdem sie in derselben Weise, in derselben Stunde aufgebrochen waren, kehrten sie nach Jerusalem zurück und fanden die Elf und die in ihrer Umgebung vereint vor. Wobei sie erzählten, der Herr ist tatsächlich erweckt worden und hat sich Simon gezeigt. Das heißt, die erzählten ihnen erstmal. Es ist ja manchmal komisch, wenn zwei was erlebt haben, kommen von der Reise zurück, jetzt begegnen sie sich. Ja, wer darf jetzt zuerst erzählen? Ja, also. Und sie haben gesagt, und die Elf, zu denen sie gekommen sind, die sind ja als enttäuschte Jünger weggegangen von ihnen. Ja, als frustrierte Jünger. Ja, jetzt kamen die zurück. Interessant, wenn man vom Herrn wieder erreicht wird, das zieht einen wieder in die Gemeinschaft rein. Ganz interessant. Ja. Also die Enttäuschung bringt einen weg von der Gemeinschaft und diese neue Erfahrung mit Jesus, sie möchten das teilen. Sie möchten das nicht, diese zwei, ja, da in Emmaus, sie möchten das nicht für sich behalten. Sie möchten das teilen, mit den Jüngern weitererzählen. Sie kommen ganz begeistert zurück. Die denken, boah, oh wei, das sind diese frustrierten Leute. Halt, bevor ihr erzählt, wieder mit euren traurigen, resignativen Geschichten, der Herr ist erweckt worden und der ist Simon erschienen. Ja. Und dann erzählen sie wahrscheinlich auch dann endlich ihre Geschichte, gell? Haben sie ja auch erzählt. Und so beschrieben sie ihrerseits das auf dem Weg Geschehene und wie er sich ihnen beim Brechen des Brotes zu erkennen gegeben hatte. Und während sie dies bereden, tritt Jesus in ihre Mitte. Also das ist jetzt schon das zweite Mal in dem Kapitel, dass während man über Jesus redet, ist er plötzlich selbst da. Das passiert ja bei Beethoven oder Goethe nicht, ja. Also kannst du mal versuchen, so in der Schule, so in Deutschland, wird dann mal über Johann Wolfgang von Goethe, der aus meiner Heimatstadt Frankfurt kommt, ja, wird dann so gesprochen, ein paar labert und so, und plötzlich erscheint Johann Wolfgang in ihrer Mitte. Oder so, ja. Oder du spielst Beethoven auf dem Klavier, ja, und einer spielt dazu Geige, und sie unterhalten sich über Beethoven, und plötzlich ist Ludwig da. Ja. Also passiert irgendwie nicht, gell. Du kannst dich sogar über Mohammed unterhalten, der kommt auch nicht wieder. Gautama, Buddha, gell. Es wurscht über wen. Es gibt einen, der kann sich aktuell mit einmischen, wenn du über ihn redest. Das ist irre. Wenn Leute über Jesus reden, kann es jederzeit passieren, das kann auf dem Schulhof, in der Uni, in der Kantine, auf der Arbeit, in der Mensa, das kann irgendwo passieren. Da bist du nie ganz voll sicher. Ja? Das ist ja das Spannende an der Auferstehung. Da reden die Leute über Jesus und es kann passieren, dass er selbst plötzlich da ist. Ja? Der mischt sich damit ein. Ja? Und die Leute gehen dann aus der Mensa raus und denken, komisch, ich hätte wetten können, da war noch jemand dabei gewesen. Es war irgendwas eigenartig. Irgendwas war komisch, als ich mit dem Christen da über Jesus geredet habe oder er mit mir. Ja. Das ist doch gewaltig. Ja. Das passiert jetzt zweimal. Die beiden enttäuschten Jünger, wo Jesus in seiner Barmherzigkeit auf sie zugegangen ist, die redeten über Jesus. Und hier die begeisterten Jünger, sie redeten über Jesus. Und beide Male ist Jesus dazugekommen. Deswegen, da müssen wir mit rechnen. Ja. Ist doch toll, ja. Dass Jesus sich selbst so einmischt. Aber bitte nehmt das mit. Der Glaube in ihren Herzen wurde gestärkt und wurde neu entfacht, der glimmende Docht, ja, durch das Öffnen der Schrift. Durch das Öffnen der Schrift, weil der Herr ihnen die Schrift öffnete. Das ist echt, nehmt das bitte mit. Das ist nicht unwichtig. Ja. Sie erkannten ihn am Brotbrechen, ja, aber ihr Herz brannte. Ihr Herz brannte, als er in die Schrift ermittelt. Ein Brennen im Herzen, ja, was uns ja so oft verloren geht. Ja. Durch das Öffnen der Schrift. Und wenn du es noch nie erlebt hast, dann schlag die Bibel auf, nimm dir Zeit, wie gesagt, 2 Minuten werden wahrscheinlich nicht reichen, da kann man noch nicht mal Streichholz anzünden. Nimm dir Zeit und dann sag, Herr Jesus, ich lese hier was in der Bibel, du hast da mit den Emmaus-Jüngern auch darüber gesprochen, bitte erklär mir das mal. Und ich glaube, dass Jesus der beste Erklärer ist, der Heiligen Schrift. Ja? Also es ist ja sein Drehbuch quasi. Ja? Also, und er interpretierte ihm die Schrift. Das ist doch der beste Exeget. Ja, der eine sagt das, in dem Buch habe ich das gelesen, Hü und Hort, und der nächste sagt das. Meine mögen ja auch ehrenwerte Bibelforscher sein, aber es ist doch toll, wenn der Autor selbst zu Wort kommt und dir das selbst nochmal erklären kann. Ja? Wie ist das denn gemeint? Was ist da? Und wenn Jesus dir was erklärt, das ist doch gewaltig. dann brennt es im Herzen. Und das geht nicht am nächsten Tag direkt wieder weg. Das bleibt erstmal. Das hält eine Weile vor. Können wir ja wieder was erklären. Ja? Ich sag mal Amen und wir werden gleich noch das Mal zusammen feiern.